Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo liebe Leute zur mittlerweile 147. Ausgabe der Football KO Podcast. Nach einem knappen Monat Pause wegen terminlichen Versuchen starten wir jetzt wieder durch und haben heute einen Gast. Ich glaube, wie ein Pokal ausschaut, kann er im Laufe seiner Karriere sehr gut beschreiben. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind es 4 Pokalsiege. Einer sogar ein ziemlich großer in Deutschland. Aber wer es ist, mit wem er ihn gewonnen hat, erfahren wir jetzt gleich, aber stell dich am besten mal vor. Hi Leon.
Hi, mein Name ist Leon Bethke, ehemaliger Fußballprofi. Gestartet habe ich meine Karriere bei Eintracht Frankfurt. Da hatte ich das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und 2018 bin ich Pokalsieger mit der Eintracht geworden, gegen die Bayern als dritter Torhüter. Nur eine ganz kleine Mini-Rolle, aber ja, ich durfte es quasi hautnah erleben. Ja, und die anderen 3 Pokalsiege waren quasi 2-mal Berlin-Pokal, 1-mal noch Bayern-Pokal. Bei den Würzburger Kickers bin ich noch mit in die 2. Liga aufgestiegen. Ja, und letzten Sommer habe ich den Fußball ein bisschen hinten dran gestellt, aber dazu dann später mehr.
Ja, perfekt. Du hast natürlich gleich vom DFB-Pokal mit erzählt. Ist ja einer der größeren Pokale gewesen. Aber starten wir erstmal mit dem Aktuellen. Das Aktuelle ist Berlin-Liga, 6. Liga, wie du mir geschrieben hast, weil ich komme nämlich aus Bayern. Da ist das Ligasystem ein bisschen anders oder die Ligen heißen anders. Wie läuft es aktuell? Ich habe die Tabelle gesehen. Ihr seid nach 21 Spieltagen Dritter. Seid ihr so in die Saison gestartet? Vor allem du als Neuzugang dann seit Sommer. Mit welchen Ambitionen seid ihr überhaupt in die Saison gestartet und wie zufrieden bist du aktuell mit dem 3. Platz?
Ja, prinzipiell wollten wir schon sehr, sehr lange. Ich glaube, wir haben ab und an ein paar Punkte verschenkt, die unnötig waren, aber im Endeffekt ist es immer noch in Schlagdistanz und mit einer guten Serie zum Ende hin. Könnte das noch was werden?
Ja, definitiv. Ich habe jetzt die Tabelle gerade vor mir. Das sind 11 Punkte. Aber Fußball, schnell erzählt, habt ihr eine Serie und die Füchse aus Berlin, was ja lustigerweise eher aus dem Handball bekannt ist, lassen ein paar Spiele schleifen, seid ihr ganz schnell oben mit dabei und wie gesagt, es ist ja noch genügend Spielzeit. Es sind noch genau 13 Spieltage, da kann ja noch einiges passieren.
Genau, ja.
Du hast ja schon gesagt, du hast jetzt im Sommer deine Karriere beendet. Du hast ja richtig lang Regionalliga gespielt. Nimm uns doch mal mit, wie sind denn die Unterschiede von der 4. Liga auf einmal 6. Liga, wo eigentlich schon eher der reine Amateurfußball ist?
Ja, der Unterschied ist natürlich sehr deutlich. Das ist halt definitiv nicht mehr professionell. Also in der 4. Liga sind ja eigentlich, würde ich sagen, 3/4 der Mannschaften komplett professionell, trainieren unter professionellen Bedingungen, genauso oft wie Erstligisten. Dementsprechend ist das Gesamtniveau auch höher. Die ganzen Jungs waren im Nachwuchsleistungszentrum meist und haben da auch eine höhere fußballerische Ausbildung. Und natürlich ist das Niveau dann unten geringer. Also rein taktisch, technisch. Ja, ich meine, es ist natürlich irgendwo logisch, dass umso tiefer die Liga ist, umso geringer wird das Niveau. Dementsprechend, so würde ich das so ungefähr beschreiben, dass es natürlich schlechter ist als jetzt. Ich würde halt sagen, der Unterschied zwischen 4. und 5. Liga und dann nochmal 5., 6. Liga ist deutlich größer als jetzt zwischen 3. und 4. Liga. Also 3. und 4. Liga, die Top-Teams, die nehmen sich nicht allzu viel in der Regionalliga von den Teams, die in der 3. Liga Mittelfeld bis unten mitspielen. Also würde ich das einschätzen.
Ja, okay, habe ich mir schon fast gedacht, weil ich kann jetzt das fußballerische Niveau in Berlin jetzt nicht mit dem bayerischen irgendwie vergleichen, weil ich noch nie ein 5-6-Ligaspiel in Berlin gesehen habe, aber eher in Bayern. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie du sagst, dass das Niveau auf jeden Fall merklich schlechter ist. Aber schauen wir mal auf deine Saison. Du hast aktuell 17 Spiele, davon bist du einmal vom Platz geflogen. Wie zufrieden bist du eigentlich mit deiner eigenen Leistung aktuell?
Ach, es ist eigentlich ganz in Ordnung. Also im Endeffekt nutze ich das quasi nochmal so zum Abtrainieren und um noch so ein bisschen fit zu bleiben nebenbei und immer noch ein bisschen Fußball zu spielen, weil ich den Fokus halt geändert habe auf meine Karriere danach. Ja, also dementsprechend, ich glaube, ich bin deutlich zu gut für die Liga immer noch. Ich meine, ich habe letzten Sommer erst mit dem Profifußball aufgehört. Ich bin im besten Fußballalter eigentlich. Dementsprechend glaube ich, bin ich mit mir da ganz, ganz zufrieden eigentlich.
Ja, gleich. Sehe es gerade, du bist so alt wie mein kleiner Bruder, es ist 97er Jahrgang. Ist auch relativ jung, das Alter für einen Ex-Profi, sage ich mal. Aber wie du ja schon auch gesagt hast, du hast den Fokus jetzt auf die Karriere nach der Karriere gelegt. Kannst du dich denn jetzt schon darüber äußern, was es wird?
Ja, das kann ich definitiv. Das mache ich dann auch jetzt das erste Mal öffentlich. Also am Ende des Tages gehe ich in die USA. Ich gehe in eine Soccer Company, die nennt sich TM17 Pro, in Charleston in South Carolina. Ich werde da Director of Soccer Operations, quasi eine Mischung aus Coach und ja, sowas wie Sportdirektor, Manager. Genau. Das wird quasi meine neue Aufgabe. Ich fliege jetzt am Montag, den 30. wandere ich aus in die USA und dann bin ich drüben.
Okay, ich habe mit einem gerechnet, aber nicht mit dem. Wie kommst du da dazu? Also ich meine, Deutschland ist ja schon groß, ne? Mit seinen verschiedenen Bundesländern, verschiedenen Traditionen, Dialekten. Ich meine, du bist ja aus Wolfsburg und Berlin ist zwar nicht so weit weg, aber trotzdem nochmal vom kompletten Menschenwesen her anders. Aber wie kommst du dazu, jetzt einfach dein Heimatland komplett zu verlassen, um, sage ich mal, bei Null zu starten in der USA?
Ich würde sagen, also das Ausland hat mich schon immer gereizt. Das habe ich schon mit 16, 17 gesagt, dass ich irgendwann mal im Ausland leben will. Dann war es halt noch zusätzlich ein Traum von mir, am Strand zu leben oder da, wo gutes Wetter ist. Und ja, das alles kann ich quasi mir jetzt auf einen Schlag erfüllen. Und ganz nebenbei ist das auch karrieretechnisch eine extrem gute Chance für mich. So halbwegs nahtlos in so eine verantwortungsvolle Position reinzurutschen.
Ja, definitiv, definitiv. Ich meine, ist natürlich mega cool. Ich glaube, die USA reizt jeden mal. Vor allem allgemein die Landschaft, das Land, die Politik lassen wir mal beiseite. Aber haben wir ja hier in Deutschland das Problem auch. Aber ich meine, allgemein verstehe ich dich voll und ganz. Also das Land reizt mich auch mal mega. Aber dann hast du ja dann für dich selber den richtigen Schritt gewählt und dann kann man dir eigentlich nur die Daumen drücken.
Danke, ja. Und auch ein zusätzlicher Hauptgrund für mich war halt, dass so sehr ich den Fußball auch mal geliebt habe, der Fußball auf dem Niveau, dritte, vierte Liga ist ja, sage ich mal, nicht nachhaltig. Also man bekommt Gehälter und zwei, drei Jahresverträge, aber am Ende des Tages, die Gehälter sind so hoch wie bei einem normalen Arbeitnehmer. Und das ist halt irgendwann mal vorbei. So, das war für mich auch so ein Hauptargument, dass ich mit diesem Schritt, sage ich mal, mit dieser Möglichkeit, wenn ich die nehme, dass ich dann quasi für die Karriere nach meiner Fußballkarriere, was ja auch nachhaltig ist, weil dieses Gehalt kannst du theoretisch dein ganzes Leben lang und die Erfahrung davon kannst du auch dein ganzes Leben lang halt zehren. Und ja, im Endeffekt, man darf sich auch nicht, ja, man darf sich auch nicht die Augen davor verschließen, dass ich wäre jetzt auch nicht mehr viel höher gekommen. Das wäre so ein bisschen so eine Cinderella-Story gewesen, vielleicht mit 28, 29, 30 nochmal in der dritten Liga zu spielen. Dementsprechend, es wäre nur die Wiederholung gewesen von dem, was ich schon erreicht habe. Und dann war ich auch fein damit, diesen Schritt zu gehen.
Ja, definitiv, definitiv. Und wie gesagt, du hast ja die Entscheidung wahrscheinlich schon länger getroffen. Und wie du auch sagst, die Gehälter jetzt in der Regionalliga entsprechen teilweise leider nur so viel wie ein normaler Arbeitnehmer, wie ich einer bin. Und da kannst du ja auf Dauer nicht davon leben, weil wenn du da mit 35, 36 sagst, gut, Regionalliga-Fußball ist vorbei, dann musst du ja mit einem höheren Alter neu starten. Da hast du, glaube ich, dann die richtige Entscheidung getroffen mit 28, den Schritt ins Arbeitslebens, sage ich mal, zu gehen, aber du machst es ja auch mit Fußball, also Fußball bleibt ja weiterhin dein Tagesgeschäft.
Genau, das ist quasi dann die Mischung aus Fußball und Management. Ich habe jetzt dann im letzten Jahr quasi die C- und B-Lizenz als Fußballtrainer gemacht, zusätzlich noch eine Torwarttrainer-Lizenz. Das habe ich quasi in der Vorbereitung auf diese Möglichkeit auf das Leben danach quasi gemacht. Ich studiere Sport-Business-Management schon seit längerem und bin da so zu dreiviertel fertig. Ja, dementsprechend habe ich das so ein bisschen vorbereitet und um da jetzt diesen Schritt gehen zu können.
Ja, wie gesagt, ich kann dir da nur aus dem schönen Mittelfranken die Daumen ganz fest drücken, dass dann auch wenn du in den USA ab Montag drüben bist, dass genau alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Weil, wie gesagt, der Schritt, glaube ich, ins Ausland zu gehen und vor allem in die USA ist nochmal ganz anders, als wenn du jetzt in Deutschland oder nach Österreich wechselst, wo du ja trotzdem noch Heimat verbunden bist. Deswegen, wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen.
Danke, danke.
Gut, jetzt haben wir das Aktuelle besprochen und haben natürlich jetzt, hast du ja auch selber gesagt, das erste Mal öffentlich deinen Weg nach der Karriere beschrieben. Jetzt würde ich sagen, starten wir den Rundflug. Also starten hier mit Teil 2 und der Rundflug startet. Du bist 1997, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Wolfsburg auf die Welt gekommen. Also bist du noch gar nicht so lange aus dem Kindesalter draußen. kannst du dich noch erinnern, wie du mit dem Fußball angefangen hast?
Tatsächlich so richtig erinnern nicht, weil ich war schon sehr jung. Also den Erzählungen meiner Familie nach haben sie mich einfach mit 3 Jahren in einen Fußballverein im Ort gesteckt. Und ja, seitdem habe ich einfach nie aufgehört zu spielen. So, das war eigentlich so ein einfacher Weg. Fußballverein direkt im Ort, hingebracht in die Pampersliga. Und ja, dann Bienenschwarm Fußball erstmal die ersten paar Jahre und dann, ja, habe ich nie aufgehört.
Ja, kenne ich Bienenschwarm Fußball. Ich bin ja Jugendtrainer seit 16 Jahren, hatte auch schon ganz viele ganz kleine. Und wenn ich mir jetzt meinen fast dreijährigen Sohn anschaue, der bei meiner Freundin, die ist nämlich die Trainerin eben von diesen Bambas-Kindern, wo 3 Jahre alt sind, darf er ab und an mittrainieren. Bienenschwarm pur, das ist goldig. Aber ich bin jetzt froh, dass ich U15-Trainer bin und da auch wirklich Fußball trainieren darf. Aber die Zeit damals war schön. Und dein Verein war damals der TSV Adler Jahrstedt. Nimm uns doch mal mit, was für ein Verein war das? Weil ich höre den Namen das allererste Mal in meinem Leben.
Ach, das war einfach nur der Dorfverein in dem Dorf, wo wir damals gelebt haben. Das ist so eine halbe Stunde entfernt von Wolfsburg, 800 Einwohnerdorf. Da war halt quasi, ja, da hinten ist der Fußballplatz, da ist der Verein, die trainieren zweimal die Woche, radelst du hin mit deinem Fahrrad und dann spielst du da halt zweimal die Woche. Und dann, ich glaube, mit 10 oder so bin ich ja dann schon nach Brome gegangen, wo es dann schon so ein bisschen, professioneller nicht, aber so ein bisschen mehr, da hat man dann dreimal die Woche trainiert, da ging es auch wirklich um fußballerisch was beizubringen. Genau, und der Trainer, der war auch mal ein bisschen höher aktiv, der hat bei Wolfsburg damals in der zweiten Mannschaft gespielt, also konnte auch ein bisschen besser was erklären. Genau, das waren so die ersten 11, 12 Jahre.
Und dann war es natürlich logisch, man hatte ein Talent entdeckt und du bist 2009 zum großen VfL Wolfsburg gewechselt. Wie kam es dazu und wie war die Umstellung für dich? Weil ich meine, wie du schon sagst, die anderen beiden Vereine waren eher so Dorfvereine, der Bromme war dann schon ambitionierter, aber Wolfsburg ist ja trotzdem nochmal ganz andere Liga und ganz anderes Niveau wie deine zwei Dorfvereine.
Ja, genau. Also es kam quasi dazu, dass ich mal in diesen Freizeitfußball-Feriencamps an Ostern war, vom VfL Wolfsburg, wo man dann so mit besseren Trainern, aber mit ganz vielen Kids halt zusammenspielt unter Wolfsburg-Emblem sozusagen an Ostern. Dann kommen ab und zu mal Profis vorbei, man macht eine Stadiontour. Also es war so ein Freizeitcamp und da war ich scheinbar so gut, dass die Trainer mich halt angesprochen haben, ob ich nicht mal zum Probetraining halt kommen möchte. Und ja, genau, dann 2 Wochen später war ich dann im Probetraining und da wurde dann auch direkt nach dem ersten Probetraining gesagt, ja, wir wollen dich nächsten Sommer bei uns haben und dann war ich beim VfL, genau.
Perfekt, kurz und bündig, aber ich finde die ersten Stats erst ab der B-Jugend an. Du kannst uns ja mal mitnehmen, wie war denn dann allgemein die Jugendzeit bis zur B-Jugend für dich? Weil wie ja schon gesagt, die Umstellung war natürlich auch da, professioneller alles, das Umfeld war ganz anders, die Strukturen vom Verein war anders. Wie sehr, wie gesagt, hast du dich da umstellen müssen, um da mitzuhalten?
Ehrlicherweise so... Es war natürlich beeindruckend, so als kleiner Kerl. Die haben quasi gespielt wie damals eine Kopie von Felix Magaths Meistermannschaft mit 4-4-2 Raute, Flanken reingeschlagen, die Trikots sahen professionell aus, die Bälle waren top, die Klamotten waren top. So, und die Spieler waren halt, da war halt jeder mindestens so gut wie der beste Spieler auf dem Dorf pro Verein. Also das Niveau, das war natürlich ganz anders. Und in der Anfangszeit ist man da natürlich als Neuer so ein bisschen ruhiger und guckt sich das an, aber so viel Probleme, mich da einzufinden, hatte ich ehrlicherweise gar nicht, weil ja, ich war, hatte ja schließlich auch Talent und wollte was erreichen und hatte halt dann trotzdem Spaß am Fußball und das dementsprechend war es jetzt nicht so extrem schwierig für mich, ehrlicherweise.
Okay, ja, das höre ich öfters von den Gästen, dass die Umstellung eigentlich doch gar nicht so schwierig war. Aber wie du auch schon gesagt hast, das Umfeld war schon natürlich für einen kleinen jungen Kerl schon bombastisch und riesig. Aber so die fußballerische Umstellung war eigentlich nie so schwer, weil ich glaube, wenn man es drin hat, dann hat man es einfach drauf und drin in sich. Und das, glaube ich, muss man einfach in sich drin haben, sonst wird es ganz schwer mit der Karriere weiter oben.
Ja, und vor allen Dingen, was auch ganz wichtig ist, was ich immer gemerkt habe, ist, wenn du den Spaß daran nicht verlierst über auch lange Zeit, dann schaffst du es auch. Also das Problem ist halt oftmals dann in der Pubertät, so mit 14, 15, 16, irgendwann geht der Drive weg und der Ehrgeiz und andere Dinge werden wichtiger oder es wird halt anstrengend, zum Training zu gehen und ehrlicherweise, außer wenn wir Laufeinheiten gemacht haben oder so richtig harte Einheiten, bin ich immer gern zum Training gegangen und ich habe nie drüber nachgedacht, oh, heute habe ich keine Lust. Also ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, so um das über so eine lange Zeit halt zu machen.
Ja, definitiv. Ich meine, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin aktuell U15-Coach und meine Kids sind 13, 14. Also mitten schön im Anfang der Pubertät und glaub mir, das Training, also mit der Jugend von uns, ich sag mal uns, wir sind jetzt nur 4 Jahre auseinander, kann man das mit der heutigen Jugend nicht mehr vergleichen. Also es ist anstrengend, die Pubertät.
Ja, ich habe noch nicht so allzu viele Erfahrungen damit. Ich werd sie bestimmt machen, aber da bin ich mal gespannt. Also von den amerikanischen Kids, mit denen ich schon jetzt ab und zu mal trainiert habe, muss ich sagen, die sind sehr, sehr lernwillig, extrem respektvoll und saugen auf, was denen gesagt wird. Also da habe ich irgendwie schon so einen Unterschied gemerkt zwischen deutschen Kids und amerikanischen Kids, muss ich sagen.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil die deutschen Kids, natürlich gesagt, ich bin ja aus Nürnberg-Ecke, Schwabach da. Nein, also ich vergleiche mich manchmal, die lachen dann auch immer, weil ich ja schon über 30 bin, haha, kann man sagen, ich bin alt und vergleiche mich da, ich vergleiche mich halt immer, wenn mein Trainer früher gesagt hat, und ich glaube, so warst du auch, wenn dein Trainer gesagt hat, heute geht er 10 Kilometer laufen, dann sind wir 10 Kilometer gelaufen, ohne nachzudenken, haben es einfach gemacht. Und die heutigen versuchen halt alles Mögliche, um das zu umgehen.
Ja, das sind halt verschiedene Generationen, die sind dann halt anders aufgewachsen und haben andere Werte mitgekriegt von den Eltern. So ganz früher war es noch härter. Das ist ja auch, das hat man auch schon in der, habe ich mit den Jungs, mit den älteren Profis, wo ich dann jung war, auch schon mitbekommen, wenn man da mit Marco Russ erzählt hat, zum Beispiel, der musste noch richtig Schuhe putzen und alle Klamotten tragen und die Alten haben gar nichts getragen. Bei uns wurde es dann schon langsam weicher, weil die es ja auch nicht mochten. Und dementsprechend, das ist ja eine gesellschaftliche Entwicklung, die dann auch die Jugendlichen, ja, eine Entwicklung halt anders werden lässt als jetzt die letzten Generationen, was ja auch nicht unbedingt was Negatives immer ist.
Ja, nee, natürlich nicht. Also ich sag, bevor wir jetzt auf deine Saison weiterschauen, auch vielleicht ein bisschen so eine Mischung wie früher und jetzt heute. Weil man hört ja auch immer wieder von den aktuellen Profis, die wollen die Jungen nicht so behandeln, wie sie früher behandelt worden sind. Aber ich glaube, so eine Mischung muss man machen, um trotzdem zu zeigen, hey, ich bin der alte Profi, ich kann dir was beibringen, wenn du zuhörst und halt nicht, wenn du nur Flausen im Kopf hast.
Ja, absolut. Also so ein bisschen in Anführungsstrichen Zuckerbrot und Peitsche, weil braucht man schon am Ende des Tages, brauchst du Disziplin, um einfach durchzukommen im Profifußball und auch im Leben. Also es gibt auch mal harte Phasen, wo man halt durchkommt. Und sowas kann ja auch der Sport, sage ich mal, lehren auf eine andere Art und Weise. Dass wenn Widerstände kommen, wenn Probleme kommen, dass nicht andere da das für einen lösen, sondern man da auch mal sich durchkämpfen muss und auch kann.
Ja, definitiv. Und du hast es ja dann im Laufe deiner Karriere auch bewiesen und hast dann in der B-Jugend, weil das ist die erste Statistik, was ich gefunden habe über dich, 6 Einsätze in der Jugendbundesliga gespielt. Aber jetzt ist es eine Saison mit Licht und Schatten. Sehr viele Einsätze im Kader gehabt, ja, aber ohne, dass du auf dem Feld standest. Wie gesagt, 6 Einsätze, aber dann jeweils fast über die volle Distanz. Wie bist du damit umgegangen, dann auf einmal doch nicht so oft zu spielen?
Ja, damals war das noch so ein bisschen in der Jugendbundesliga, also in der U17-Bundesliga, da hatten wir halt noch so ein bisschen so ein Rotationsprinzip. Dementsprechend war das, sage ich mal, okay, es gehört ja beim Torhüter dazu, dass man einfach auch auf seine Einsätze warten muss. Und wir hatten trotzdem genügend Testspiele, wo man dann ja zu spielen hatte, aber nichtsdestotrotz ja, irgendwie musste dich da noch durchbeißen. In dem Jahr hatte ich das erste Mal so ein bisschen Probleme mit dem Trainer, wo wir dann nicht immer einer Meinung waren. Und dementsprechend kamen so ein paar weniger Einsätze dazu. Aber am Ende des Tages geht es um die Entwicklung, auch um Training und Widerstände zu überwinden, harte Zeiten auch zu überwinden. Da muss man einfach auch mal ein bisschen durch und durchhalten.
Und dein Durchhalten hat sich belohnt, weil in der Saison drauf, A-Jugend, waren es wieder nur 6 Einsätze, aber du hast trotzdem weitergebissen, um dann zur Eintracht zu wechseln in die A-Jugend und auf einen Schlag warst du Stammtorwart. Wie sehr hat dich das dann gepusht, weil in der Saison hast du 26 Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga gespielt?
Ja, extrem. Also bei Wolfsburg ist das halt so auch in der damaligen Zeit gewesen. Da war halt sehr viel Geld schon vorhanden. Dementsprechend war die durchschnittliche Spielerqualität extrem hoch. Also da war es halt so gut wie unmöglich, als Spieler mit meinem Talent, also leicht überdurchschnittliches Talent, da als jüngerer Jahrgang in der A-Jugend als Torhüter schon zu spielen. Das war halt immer normal. Der Ältere in der A-Jugend sind ja immer 2 Jahrgänge. Der spielt, der Jüngere sitzt auf der Bank und kriegt dann sporadisch Einsätze, wenn er verletzt ist, wenn er vielleicht mal eine gute Woche trainiert hat oder so. Und dann ist eigentlich so das entscheidende Jahr das zweite A-Jugendjahr. Und also mich hat es extrem gepusht, als ich nach Frankfurt gegangen bin, wo ich fest davon überzeugt bin, dass das die perfekte Entscheidung war zu diesem Zeitpunkt, weil ich einfach auf einmal klare Nummer 1 war. Frankfurt hatte damals auch wenig Geld. Ich war eher so ein, in Anführungsstrichen, Star-Transfer. Ich war im Internat. Ich war als auch vom Ansehen her einer der besten Spieler in der Jugend. Es wurde sich sehr viel von mir versprochen. Ich wurde in die Verantwortung genommen. Ich war direkt Co-Kapitän. Das macht natürlich auch was mit dem Selbstbewusstsein und mit dem Selbstverständnis. Und ich glaube, gerade als Torhüter braucht man das, um wirklich die beste Leistung auf dem Platz zu bekommen. Und ich war ja quasi auf einen Schlag schon Nummer 4 bei den Profis, weil es keine zweite Mannschaft gab. Ich war, glaube ich, 3 Tage in Frankfurt. Und damals ist Kevin Trapp zu Paris gegangen. Und auf einmal kriege ich einen Anruf und nach 3 Tagen soll ich mit den Profis ins Trainingslager fahren. Also das ist halt so. Es war in Wolfsburg, habe ich nie was mit den Profis zu tun gehabt, habe noch nicht mal bei zweiten Mannschaft gespielt. Ich war so ein lokaler Spieler mit durchschnittlichem Talent und halt in Anführungsstrichen für die Wolfsburger Qualitätsriege, sage ich mal, durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich vom Niveau her. Ich hatte 7 Mitspieler in Wolfsburg von der Jugendnationalmannschaft. Und auf einmal bist du halt von einer von vielen, bist du ein wichtiger Spieler in Frankfurt. Und ja, das hat mich natürlich extrem gepusht. Und dieses Vertrauen, so ein Typ bin ich auch, ja, das hat mich extrem nach vorne gepusht. Und ich glaube, ohne diesen Schritt und die Leute, die ich da in Frankfurt dann halt kennengelernt habe und die mich gefördert haben, wäre ich auch kein Profi geworden.
Ja, definitiv. Und wie du schon sagst, du warst dann regelmäßig bei den Profis dabei, dass sie dich dann in der nächsten Saison fest installiert haben als dritter Torwart. Natürlich steht jetzt überall statistikmäßig 0 da, weil wie du auch sagst, ich glaube, zweite Mannschaft gab es damals jetzt noch nicht so großartig. Du hast dich dann wahrscheinlich übers Training fit gehalten und gezeigt, dass du trotzdem da sein kannst, wenn du gebraucht wirst, oder?
Ja, genau. Also am Ende des Tages habe ich auch schon in Wolfsburg damals gesagt, ich habe keine Lust auf eine zweite Mannschaft, weil ich will entweder Profi werden oder nicht. Also ich mochte das nie mit diesen zweiten Mannschaften, gerade bei Torhütern, dann wirst du dazwischen geparkt und spielst da 2-3 Jahre und am Ende des Tages gehst von da irgendwo weg in die Regionalliga. So, ich habe gesagt, entweder will ich Profi werden oder halt nicht. Deswegen bin ich auch ganz gezielt zu Frankfurt gegangen, fand das auch gut. Habe mich dann über die Trainingseinheiten in den Länderspielpausen halt empfohlen, habe überzeugt, habe in der A-Jugend bei den Spielen überzeugt und dementsprechend dann habe ich einen Einjahres-Profivertrag bekommen. Und ja, da war dann eine Option dann drin, vereinsseitig, dass sie die verlängern konnten, wenn sie mit mir zufrieden waren. Und am Ende des Tages haben sie diese Option nach 3 Monaten Profitraining dann auch gezogen, schon im Oktober. Und haben den Vertrag nochmal um 2 Jahre verlängert. Also ich habe es mir quasi wirklich in diesen Jahren erarbeitet, dass ich wirklich Profi geworden bin und dass ich da bleiben durfte.
Und das ist ja dann auch ein Zeichen von Wertschätzung vom Verein und Vertrauen in dich. Weil wie du auch schon sagst, wenn der Verein nach 3 Monaten Training schon zu dir sagt, ey, wir ziehen die Option, dann ist es auch Vertrauensbasis vom Verein an dich. Und ich glaube, ein besseres Zeichen kann es im Profifußball auch nicht geben für einen Spieler, der eigentlich, ich sage jetzt mal, als dritter Torwart geplant ist und jetzt nicht so auf Einsätze, sage ich mal, gezielt geplant wird.
Ja, genau. Das war halt dann so ein bisschen, ja, das war, ich habe mich durchs Training empfohlen, Training war meine Spiele, dann ab und zu in den Länderspielpausen, dann halt die Testspiele zu machen und mein Ziel war quasi im ersten Jahr so schnell wie möglich die Option, dass die gezogen wird und im zweiten Jahr wollte ich eigentlich ein bisschen angreifen Richtung Nummer 2, dass ich da immer näher rankomme und habe dann mich leider direkt im ersten Training der zweiten Profisaison verletzt und war knapp 3 Monate raus. Ja, und dann habe ich es auch nicht mehr geschafft, das, sage ich mal, umzudrehen während der Saison, gerade weil mit Jan Zimmermann, der jetzige Torwarttrainer von der Eintracht, auch ein sehr erfahrener halt da war und das ist natürlich oftmals die präferierte Variante, sage ich mal, für viele und ja, dementsprechend habe ich es dann nicht geschafft, mich an die 2 zu kämpfen und ja, vielleicht war ich auch einfach nicht gut genug. Kann ja auch sein. Genau, und dann bin ich halt zu Würzburg dann gegangen, um die Spielpraxis mir zu holen nach 2 Profijahren.
Aber bevor wir natürlich zu einem Wechsel nach Unterfranken kommen. Okay, du warst zwar nur dritter Torwart in Anführungszeichen. Ich glaube, viele Leute aus dem Amateurbereich würden davon träumen, einen Profivertrag zu haben, auch wenn sie nur als nicht spielen. Aber du kannst dich trotzdem DFB-Pokalsieger nennen. Nimm uns doch mal mit, wie war es nach erstens Finale mitzuerleben im Stadion, zweitens gegen den großen FC Bayern zu gewinnen und drittens den DFB-Pokal in die Luft zu recken?
Ja, ist natürlich irgendwie unglaublich, dass man da irgendwie auf dem Platz steht und nach dem Spiel und das alles wirklich hautnah miterleben kann. dass man die ganzen Protagonisten ja wirklich eng kennt und man irgendwo ein ganz kleiner Teil davon ist. Das ist ja schon Wahnsinn. Und ja, was auch viele immer vergessen, Frankfurt war das Jahr davor ja auch im DFB-Pokalfinale und wir haben gegen Dortmund verloren. Also ich hatte das extreme Glück. Ich war zweimal im DFB-Pokalfinale. Und dann halt gegen die Bayern zu gewinnen. Ich glaube, das war Jupp Heynckes sein letztes Spiel damals. Also das war schon Wahnsinn. Also, und obwohl ich nur auf der Tribüne saß und dann ja, das alles von oben verfolgt habe, mit den ganzen anderen Spielern, die in dem Fall halt nicht auf der Bank gesessen haben, was ja auch Alex Meyer damals war. Ja, das ist halt schon, ich glaube, so aufgeregt war ich noch nie. So, also, und auch nie wieder. Weil man hat so richtig gespürt, was das für die Stadt bedeutet in dem Moment. Für die Stadt, für die Fans, für den Verein. Damals halt vor 2 Jahre vorher noch gegen den Abstieg gespielt im Relegationsspiel gegen Nürnberg. Und dann steht man auf einmal zweimal miteinander im DFB-Pokalfinale und hat wirklich dieses Ding halt gewonnen. So den ersten Titel seit 30 Jahren. Das ist halt so ein bisschen, ja, der Startschuss gewesen für die Entwicklung der Eintracht, die sie jetzt ja genommen hat in den letzten 10 Jahren. Und ja, es ist halt unbeschreiblich. Also das ist ein Riesenprivileg, das erlebt zu haben, weil das dürfen manche gestandene Bundesliga-Profis nie erleben. Und ich als kleiner dritter Torhüter, ich war halt zweimal da und durfte es halt erleben. Das ist schon ein Riesenprivileg gewesen und unglaublich eigentlich.
Ja, wie ich ja vorhin gesagt habe, manche träumen davon, das überhaupt einmal zu erleben. Und wie du gerade sagst, hast du es zweimal erlebt. Aber trotzdem kam eben, wie du es auch vorher angeteasert hast, der Schritt, die Eintracht nach 2 Profijahren ohne einen Profieinsatz zu verlassen, um endlich im Profitum, sage ich mal, als Torwart auch anzukommen. Und hast dich dazu entschieden, nach Würzburg zu wechseln. Wie kam es dazu und vor allem, warum hast du dich für Würzburg entschieden?
Tatsächlich war es damals das einzige konkrete Angebot. Der erste Kontakt kam darüber, dass wir meinem zweiten Jahr in Frankfurt auch ein Testspiel gegen Würzburg gemacht haben. Und da habe ich sehr, sehr gut gehalten. Da bin ich wahrscheinlich dem Torwarttrainer so ein bisschen im Gedanken geblieben. Und zusätzlich haben Jan Zimmermann und Robert Wolnikowski, das war der Torwarttrainer zu dem Zeitpunkt, halt viel gegeneinander gespielt, kannten sich gut und hatten dann, sage ich mal, einen kurzen Draht. Und ja, dann wurde mal nachgefragt, wie ist der Junge so und wie macht er sich und was ist er für eine Person her? Also da war so ein bisschen der Kontakt halt sehr früh da und ja, dann wurde es halt konkret. Für mich hat das gepasst. Die Stadt war gut, der Verein war ambitioniert. 2 Jahre vorher waren die noch in der zweiten Bundesliga, glaube ich, damals. Man hat halt gemerkt, dass da irgendwie ja schon professionell da wieder Richtung zweite Liga gedrückt wurde. Und ja, ich habe dann das so als Challenge gesehen. Ja, das passt, das ist eine gute Option. Und das mache ich dann.
Und wenn ich mir dann, das hat sich für dich auch gelohnt, du hast deine ersten 14 Profi-Einsätze in der dritten Liga sammeln dürfen. Aber es war dann, wenn ich mir so deine Statistik anschaue aus der ersten Saison, auch wieder so ein Rotationsmodell, oder? Oder wie kam es dazu, dass du ein paar Einsätze am Stück hattest, dann wieder ein paar Einsätze nicht, dann wieder schon? Also ja, wie war das damals?
Also prinzipiell war ich auch im ersten Jahr schon eingeplant als eher Nummer 2. Weil Nummer 1 war damals Patrick Drewes, der ist jetzt Nummer 2 bei Dortmund, also kein schlechter, definitiv. Patrick kannte ich noch aus der Wolfsburg-Jugend, der war in der U19, als ich in der U15, glaube ich, war. Also wir kannten uns schon vorher, ich wusste, dass er ein guter Torhüter ist und ich wusste aber auch, dass sein Vertrag ausläuft im Sommer und habe so ein bisschen, sage ich mal, darauf geschielt. Ich weiß, ich fand ihn selber richtig gut. Deswegen hatte ich auch nie ein Problem damit, mich auf die Bank zu setzen. Wenn nämlich jemand wirklich gut ist und ich das anerkennen kann, dann und er besser ist, dann setze ich mich auch auf die Bank. Das ist in Ordnung, auch wenn ich dann spielen will irgendwann. Aber ich wusste halt, der ist eigentlich zu gut für die dritte Liga und wird wahrscheinlich gehen. Und dann in dem zweiten Jahr wollte ich dann endgültig Nummer 1 werden. Und gespielt habe ich einfach so viel, weil Patrick sich zweimal in der Saison langfristig verletzt hatte. Und dementsprechend habe ich da zweimal eine längere Phase halt gespielt.
Aber auch gut, dass du dann deine ersten, wie gesagt, ersten Erfahrungen im Profi-Business sammeln konntest. Und es war ja an sich auch nicht so schlecht, deine Leistung. Wenn man sich so die Spiele mal anschaut, einige Siege habe ich gesehen. Und vor allem hast du gleich in deinem ersten Jahr in Würzburg den Landespokal gewonnen. Obwohl ich eine Frage habe, weil ich kann mich partout nicht daran erinnern. Aber ihr verliert das Achtelfinale im Derby gegen Schweinfurt und seid trotzdem weiter. Kannst du da mal erzählen, warum?
Ja, das war damals tatsächlich sind wir am grünen Tisch weitergekommen, weil die Schweinfurter einen Wechselfehler gemacht haben. Die haben, ich weiß nicht mehr ganz genau, entweder haben die wen eingewechselt, der nicht auf dem Spielberichtsbogen war, oder die haben einen zu viel eingewechselt. Und im Nachhinein ja, kamen wir am nächsten Morgen halt niedergeschlagen zum Trainingszentrum. Und dann ging aber das Gerücht um, wir können doch noch weiter sein, obwohl wir verloren haben. Und dann kam es halt wirklich so.
Und dann kamst du und hast gesagt, hey Leute, ich weiß, wie sich ein Pokalsieg anfühlt. Wir machen das schon und am Ende seid ihr Pokalsieger geworden.
Ja, quasi, ja. Also das hat dann ganz gut gepasst. Ja, also ich glaube, Schweinfurt war das ja, schwierigere Spiel mit dem Derby-Charakter als jetzt damals gegen Aschaffenburg war es, glaube ich.
Ja, das Finale war dann am Ende gegen Aschaffenburg, da hast du leider nicht gespielt. Aber du warst im Halbfinale im Tor, warst im Viertelfinale beim Elfmeterschießen gegen Illertissen im Tor. Und die ersten zwei Runden sind irgendwelche unterklassigen Vereine, wo ich keine Ahnung habe, wie sie heißen.
Ja, also ich habe prinzipiell jedes Pokalspiel gemacht, bis auf das Finale.
Was natürlich auch dann schade ist, weil ich glaube, auch da ist der Ehrgeiz, sportliche Ehrgeiz so groß, glaube ich, auch bei dir. Auch wenn du dich mit dem Patrick gut verstanden hast, aber da ist der Ehrgeiz wahrscheinlich so groß gewesen. Ich habe uns in der Pokalrunde so weit gebracht, jetzt möchte ich eigentlich das Finale auch spielen.
Ja, und das damals hat auch nicht der Patrick gespielt, sondern ein dritter Torhüter. Das ist so ein bisschen so eine längere Geschichte, wo man unterm Strich einfach sagen kann, weshalb auch, wenn du jetzt auf das zweite Jahr Würzburg dann zu sprechen kommst, das war einfach ein Konflikt mit dem Trainer, wo und mit den Vereinsverantwortlichen, wo ich dann, sage ich mal, ja, auf das Abstellgleis geraten bin und dementsprechend auch keine Einsätze mehr bekommen habe im zweiten Jahr.
Ich wollte es gerade sagen, weil dann ist nämlich sehr, sehr lange in die Null. Dann kam ja Corona, wo ja der Amateurbereich sowieso kaltgestellt worden ist eine Zeit lang. Aber Corona möchte ich hier mal ein wenig ausblenden, weil ich glaube, da haben wir alle drunter gelitten. Aber wie du schon sagst, für Würzburg war es das dann im zweiten Jahr eigentlich, keine Einsätze. Du hast ja jetzt gerade erklärt, warum. Und hast dich dann dazu entschieden, in die Regionalliga Nordost zu wechseln, also mal in eine komplett andere Ecke wieder. Wie kam der Kontakt zustande und wie war dann die Umstellung von Profitum auf einmal in die Regionalliga? Wobei die Nordost ja eigentlich qualitativ rechtlich gut ist.
Ja, also das war quasi, dass der Torwarttrainer von Alt-Klinike mich auch schon länger beobachtet hatte. Der kannte noch meinen Namen von irgendwo, ich glaube noch aus Frankfurter Zeiten oder so. Und dann hat sich da der erste Torhüter das Kreuzband gerissen. Und tatsächlich war es auch das einzige Angebot zu dem Zeitpunkt, weil Nummer 3 in der dritten Liga und ja, dann da nicht gespielt, keine Rolle gespielt. Und dann kam halt das Angebot von dort. Und das war halt ein ambitionierter Viertligist. Die sind damals in der Corona-Pause, da waren sie noch punktgleich mit Lok Leipzig. Und nur wegen dem Punktekoeffizienten sind sie dann quasi nicht in die Aufstiegsspiele gegangen. Lok Leipzig hat die denn damals trotzdem verloren, aber nichtsdestotrotz war das so ein bisschen die Hoffnung, okay, vielleicht schaffen sie es und ich kann direkt wieder mit denen dritte Liga spielen und mich auf der Bühne präsentieren. Und das war eigentlich immer das Ziel, so schnell wie möglich aus der vierten Liga wieder raus. Jedes Jahr war das Ziel quasi Aufstieg, aber geklappt hat es dann leider nie.
Aber man kann sagen, das war dann eine Breakout-Season im Herrenbereich endlich, weil spätestens seit der Saison 21-22 warst du gesetzte Nummer 1. 34 Einsätze in dieser Saison, in der Saison drauf waren es immerhin noch 30. Und ich glaube, du schaffst was, was ganz wenige Torhüter vor dir geschafft haben oder mit dir geschafft haben. Du hast ein entscheidendes Tor geschossen als Torwart. Lustigerweise, die Folge vor dir, also mit Mitch Witte, mit dem habe ich auch über ein Torwart-Tor gesprochen, als er in Luxemburg gespielt hat. Und jetzt rede ich mit dem nächsten Torwart, der auch ein Torwart-Tor gemacht hat.
Ja, es ist diese klassische Situation, 90. plus 5, gehst mit nach vorne und dann ist der Ball halt einfach vor meine Füße gefallen und dann abgezogen durch 1000 Beine durch und ins Tor. Es ist halt ganz nett, aber es ist halt schon coole Erfahrung, cooles Gefühl. Nicht alltäglich, absolut.
Es habe ich einen Mitch auch gefragt, wie hast du gejubelt, falls du dich noch erinnerst, weil ich glaube, wie du schon sagst, ein Torwart kommt da nicht so oft vor, geschweige denn, außer er heißt Hans-Jörg Butt, der die Elfmeter schießt, aber sonst ist die Chance ja nicht so groß. Bist du einfach schreiend durchs Feld gerannt oder weißt du noch, was du
gemacht hast? Ja, genau, irgendwann schreiend einfach losgerannt, alle hinter mir her, irgendwann habe ich einen Knierutscher ausgepackt, dann sind aber alle in mich reingerutscht, also das war eher so Emotionen freien Lauf lassen, irgendwas machen und das ist natürlich nicht einfach nur Emotionen freien Lauf lassen.
Ja, perfekt, glaube ich dir. Und wie gesagt, das ist ja nicht alltäglich und aber auch immer schön für einen Torhüter, auch mal ein Tor zu schießen und an dem Mittelpunkt zu sein. Vor allem, du hast das wichtige 2-2 in der 90. gemacht oder 90. plus 5. Also auch noch einen Punktgewinn durch dich geholt. Aber nach drei Jahren hast du dich entschieden, jetzt willst du den nächsten Step machen und bist zum BFC Dynamo gewechselt, wo auch ein ambitionierter Regionalliga-Verein ist, wo eigentlich auch relativ oben mitspielen will und ist auch offen kommuniziert meistens. Da hast du ja unter anderem mit einem Podcast-Gast von uns zusammengespielt, mit Julian Wiesmeier. Wie war deine Zeit beim BFC?
Also prinzipiell war sie sehr schön, 90% der Zeit. Es war man hat gemerkt, also eigentlich ist das für mich nach Union und Hertha ja die dritte Kraft in Berlin mit extrem viel Strahlkraft und Potenzial. Wie so ein schlafender Riese eigentlich. Da fühlt man sich halt wirklich so, da macht man es halt nicht wie bei der Klinike, da gibt es keine Fans, sondern da kommen jedes Wochenende trotzdem 2, 3, 4, 5.000. Und für die kannst du wirklich dann irgendwie Fußball spielen und du merkst, dass da so ein bisschen mehr, es ist näher am Profifußball dran als jetzt als ein Verein, wo dann halt nur Geld bezahlt wird, sag ich mal, damit du da spielst, aber keine Fans da sind. Also das ist noch so ein richtig alter Traditionsverein und das macht dann halt noch mal ein bisschen mehr Spaß. Und die erste Saison war natürlich dann mit der Herbstmeisterschaft und dem fast bis zum Ende obendran, war natürlich mega. Also die hat extrem Spaß gemacht und würde ich jetzt auch als, sage ich mal, spielend meine Lieblingssaison bezeichnen. Also die ganze Zeit am Limit, oben am Aufstieg mitzuspielen, was vielleicht auch mein Niveau zugelassen hat. Und das war schon, ja, diese ganze Kraft mit ein bisschen Fans dahinter und so, das war schon cool.
Glaube ich, und ich habe die Saison dann auch noch ein wenig verfolgt, weil wie gesagt, Wiesmeier hatten wir auch schon zu Gast und dann habe ich natürlich seinen Weg nach dem Abschied aus Österreich verfolgt und ihr wart ja echt lange oben mit dabei, nur am Ende hat dann auch irgendwie die Kraft, glaube ich, nicht mehr gereicht, um dann durchzuziehen, aber ihr hattet ja auch starke Konkurrenz mit Energie Cottbus, wenn ich das so sehe. Dann die Kogge, also die zweite Mannschaft der Kogge, Victoria Berlin, also ihr hattet ja auch schon starke Konkurrenz in der Liga allgemein.
Ja, die Liga generell ist eine richtig, richtig gute Liga. Meiner Meinung nach auch mit die, also ich würde schon sagen, die beste in einer durchschnittlichen Qualität. Jetzt wo aus der Weststaffel ja alle Vereine sozusagen oben aufgestiegen sind und die Weststaffel ist jetzt nicht mehr so attraktiv. Da gibt es vielleicht noch 2, 3 Vereine, die richtig gut und richtig attraktiv Fußball spielen, aber die ganzen anderen sind in Duisburg und so weiter, die sind halt wieder aufgestiegen oder Essen. Dementsprechend, wenn man durch die Liga im Nordosten guckt, wie viele alte Traditionsmannschaften da sind, vor wie vielen Leuten man da spielt, wie viele gute Stadien es da gibt, das ist schon, ja, das ist halt mehr als Regionalliga-Fußball eigentlich. Und ist immer so ein bisschen schade, dass man durch die Aufstiegsregelungen da so benachteiligt wird, weil ich glaube, gerade der Fußball-Ost mit den alten Traditionsclubs, mit der Macht, mit der Fanpower dahinter, würde dem deutschen Fußball auch gut tun.
Ich sage allgemein, also ich probiere immer diese Regionalliga-Aufstiegsregelung außen vor zu lassen, weil ich reg mich da auf, weil für mich gehört eigentlich der Meister direkt hoch. Da muss irgendwie die dritte Liga dann fünf Absteiger machen, auch wenn es dann noch schwieriger wird für die kleineren Vereine, die Klasse zu halten. Aber wie du auch sagst, da muss eine andere Regelung her, weil wie oft bist du am Ende der Saison Tabellenführer, bist Meister geworden. Und dann hast du vielleicht zwei schlechte Spiele und dann hast du die komplette Saison verkackt. Auf gut Deutsch. Man sieht Schweinfurt vor ein paar Jahren, die gegen Havelse in der Relegation verloren haben, obwohl sie zweimal klar die bessere Mannschaft waren und dann zwei Bälle durchgerutscht sind, so in der Art. Oder Würzburg, die vor 2 Jahren mit einer Saisonniederlage durchmarschiert sind und dann in der Relegation gegen Hannover gescheitert sind, im Elfmeterschießen. Also, das sieht man ja auch bei Lok Leipzig jetzt, die Relegation letzte Saison. Also, eigentlich müssen fünf Aufsteiger her und fünf Absteiger.
Ja, oder man dampft die Regionalligen nochmal zusammen und kappt, sage ich mal, von jeder Regionalliga vier Mannschaften weg und macht nur vier Regionalligen. Das geht ja auch. Also das ist auch eine Option, die diskutiert wird. Aber definitiv stimme ich dir dazu, Meister müssen aufsteigen. Du bist über 34 Spieltage die beste Mannschaft und dann entscheiden zwei Spiele, ob du jetzt aufsteigst oder nicht. Das macht die ganze Planung auch jetzt auf der wirtschaftlichen Ebene für die Vereine kaputt. Ja, also das ist halt, ja, das ist irgendwie, das ist nicht fair, so vom Bauchgefühl her, vom sportlichen Gedanken. Deswegen hundertprozentig muss da eine andere Regelung her.
Ja, definitiv. Und jetzt sind wir schon am Ende deiner Karriere angekommen, weil jetzt kommen wir zu diesem Sommer. Das hatten wir am Anfang der Folge schon. Nach 2 Jahren BFC hast du dich ja dann entschieden, 2025 Schluss mit dem Profifußball zu machen. Die Hintergründe haben wir am Anfang der Folge gehört. Und jetzt kommen wir noch zum dritten Teil. Da sind ein paar Fragen reingekommen, plus unsere zwei Standardfragen. Starten wir mal mit einer, es sind auch einige Standardfragen reinkommen. Die meisten haben wir während der Folge schon beantwortet, deswegen nehme ich jetzt nur die, wo wir nicht beantwortet haben. Und ja, kommt vom Johannes die Frage: Warst du eigentlich schon immer Torwart oder so standardmäßig früher Stürmer und bist dann immer weiter hintergerückt oder hast du von Anfang an gesagt, ich bin verrückt und gehe ins Tor?
Nee, also ich war tatsächlich sehr früh im Tor, also wirklich sehr, sehr früh. Dann bin ich mit 10, 11 bin ich mal aus dem Tor raus und habe ein bisschen Innen- und Außenverteidiger gespielt, aber dann, als man gesehen hat, dass ich nicht laufen kann, also nicht lange laufen kann, ging es dann auch ganz schnell wieder zurück, weil im Tor lag einfach auch ein Talent von mir. Also ich war schon relativ früh im Tor.
Ja, perfekt. Dann schließt sich die Frage von Mario gleich mit an. Wer waren denn deine Vorbilder? Weil wenn du schon früh im Tor warst, waren wahrscheinlich Torhüter deine Vorbilder.
Ja, genau. Also ich habe immer sehr früh halt gesagt, eine Mischung aus Oliver Kahn und Manuel Neuer. Das war eigentlich immer so mein Idealbild als Jugendlicher, dem ich so ein bisschen nachgeeifert habe. Dieses verrückte, bekloppte von Kahn und dann dieses moderne, offensive Fußballspielen. Ich wollte auch immer sehr viel mitspielen. Das war, glaube ich, auch eine Stärke von mir, dass ich sehr fußballerisch sehr gut war. Ja, diese Mischung hat mich einfach so gereizt.
Perfekt, dann der Kevin möchte wissen, hattest du Pläne außer die Profikarriere? Weil irgendwann merkt man ja, hey, es könnte ja klappen, nachdem spätestens, wenn du ins NLZ wechselst. Aber hattest du eigentlich im Hinterkopf einen Plan B, falls es doch nichts wird mit der höherklassigen Karriere?
Tatsächlich überhaupt gar nicht. Also ich habe mein Abitur gemacht nebenbei und habe das auch mit guten Noten bestanden. Also das war immer auch eine Voraussetzung von meinen Eltern, dass ich das nebenbei immer mache. Ansonsten in Anführungsstrichen darf ich halt wirklich nicht zum Fußball gehen. Also wenn die Noten in der Schule nicht stimmen, darf ich nicht zum Fußball. War im Nachhinein auch richtig, aber so einen richtigen Plan B, ich wusste noch nicht, was ich machen wollte. Beispielsweise mit 17 habe ich gesagt, ich will auf keinen Fall ein Studium machen. Ich will auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Das hat sich dann komplett gedreht und bin mit Sport Business Management extrem glücklich als Studiengang. Das macht mir richtig Spaß, die Verbindung aus Wirtschaft und Sport. Also ehrlicherweise einen Plan hatte ich damals zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das wäre eher so, ich habe immer gesagt, ich probiere das 2, 3 Jahre und wenn es dann nichts wird, dann gucke ich mich um und dann bin ich immer noch jung genug, sage ich mal, um ein Studium anzufangen mit 21.
Ja klar, und am Ende hat es ja dann geklappt mit einer höherklassigeren Karriere bis zur dritten Liga und dann Regionalliga, wo ja trotzdem Geld gezahlt wird und wie du auch gesagt hast, wie ein normaler Arbeitgeber, also konntest du auch deinen Monat überstehen und nebenbei dann studieren, um jetzt eben deinen jetzigen Job dann ab Montag auszuführen.
Genau, quasi, ja. Also jetzt am Montag fliege ich erstmal rüber und dann muss natürlich auch noch viel Organisatorisches erledigt werden und dann hoffe ich, dass ich in Richtung Mitte April dann wirklich, wirklich starten kann mit dem Job.
Ja, aber wir glauben dran und so wie du dich bisher in den 51 Minuten, wo wir aufnehmen, sprichst und dich gibst, denken wir, also denke ich, dass es für dich kein Problem sein wird.
Ja, das ist lieb, danke.
Gut, die restlichen Fragen haben wir alle während der Folge beantwortet. Da kamen zum Beispiel unter anderem Fragen, wie deine Zeit beim PFC noch war oder wie du dich in Würzburg gefühlt hast. Das haben wir ja schon beantwortet. Deswegen kommen wir jetzt zu unseren zwei Standardfragen. Und die eine ist, jetzt bin ich gespannt, die meisten sagen immer, hättest du mir vorher geschrieben, nenne mir deine Top 11. Ich möchte von dir ein System haben und 11 Spieler. Können Mitspieler sein, können irgendwelche Stars sein. Die meisten nennen aber Mitspieler, ehemalige aktiv oder aktuelle Gegenspieler und so weiter.
Ja, also ein Tor auf jeden Fall Manuel Neuer. Formation erstmal 4-2-3-1. Das habe ich irgendwie mein ganzes Jugendleben immer viel gespielt und das finde ich immer am besten. Ja, links früher aus meiner Jugend Marcel Schäfer, als ich halt beim VfL gespielt habe. Und damals, 2009, bin ich ja hingegangen, da sind sie deutscher Meister geworden. Das hat sich einfach so ein bisschen eingebrannt. Hinten links Marcel Schäfer flankt da die Dinger quer durch den 16er und vorne ist Grafitsch und Dzeko drin. Also, das weiß ich nicht. Das ist irgendwie so hängen geblieben. Ja, gehen wir durch. Innenverteidiger. Ja, ich habe immer sehr gern mit Steffen Eder zusammengespielt. Jetzt bei Greifswald, auch mal bei Bayreuth gespielt. Mit dem habe ich immer sehr, sehr gern zusammengespielt. Den würde ich als rechten IV aufstellen. Ja, linker IV. Ja, würde ich jetzt erstmal so einen Klassiker nennen wie Van Dijk. Rechts hinten Philipp Lahm, unbestritten. Rechts außen gehen wir mal weiter. Tobias Stockinger, auch ein sehr guter Freund von mir, spielt jetzt in Chemnitz. Den würde ich auf rechts außen spielen. Der gehört meiner Meinung nach auch nicht in die Regionalliga. Der müsste mindestens eine Liga weiter oben spielen. Dann ja auf 6 Makoto Hasebe, die ewige Legende. Da war auch so wieder das gleiche Thema. Er 2009 deutscher Meister geworden mit Wolfsburg. Ich als kleiner Junge den angejubelt und in Frankfurt habe ich da mit ihm zusammengespielt. Auch halt eine Riesengeschichte für mich persönlich. Dementsprechend Makoto auf der 6. Wen haben wir da noch? Ja, Josué von früher, Wolfsburg. Also die alten Wolfsburger werden sich erinnern. Zerstörer auf A6, auf 10, würde ich einfach sagen, auch Misimovic vorne, Dzeko und ja, links außen Ante Rebic, weil er uns einfach zum DFB-Pokalsieg geschossen hat.
Da wollte ich dich eh nur fragen, war das der Pokalsieg, wo Bruder Lauf, Bruder Lang und dann kam der lange Ball von Boateng auf Rebic in den Lauf?
Genau, das war quasi genau das, ja.
Perfekt. Stabile Mannschaft, sage ich mal, und ich kenne sogar auch alle. Ich bin, habe natürlich auch die Meisterschaft der Wolfsburger damals miterlebt. Und Misimovic ist natürlich als Klubberer auch noch ein guter Spieler. Der war ja auch mal in Nürnberg dann eine Zeit lang. Gut, dann haben wir deine Top 11. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, bevor es zu den Abschlussworten kommt. Und zwar, wen empfiehlst du uns denn als Gast?
Oh, ich glaube, ihr könntet echt ruhig mal mit Stocki reden, mit Tobias Stockinger. Der ist immer auch ein Witz auf den Lippen, immer ein super Typ, super herzlich, super ehrlich auch. Also ich würde euch Stocki empfehlen, der wird auf jeden Fall ein guter Gesprächspartner sein.
Perfekt, ist vermerkt. Und falls er nicht reagieren sollte, komme ich auf dich zurück, dass du da mal mit ihm redest.
Ja, alles klar.
Und jetzt kommen wir schon zu den Abschlussworten. Und wie es bei uns absolute Tradition ist, gehören jetzt dir als Gast die letzten Worte.
Ja, vielen Dank für alle Zuhörer, die sich meiner Geschichte so ein bisschen angenommen haben. Einfach ein großes Dankeschön auch an diesem Punkt, großes Dankeschön an den Fußball, zumindest an den Aktiven. Und jetzt geht es halt weiter auf der anderen Seite, um vielleicht auch Erfahrungen, die man selber gemacht hat, anders zu machen und Spieler anders zu fördern, als man selber gefördert wurde in den richtigen Momenten. Genau, und dann vielen Dank.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und zwei Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.